Am Ende ist es für die Europäer erst einmal ein Gipfel, der ihre eigene Sicherheit sichern soll. So brutal muss man das sehen. Und erst in zweiter Linie geht es um die Unterstützung der Ukraine.
Von einem Schicksalsgipfel sprechen manche Kommentatorinnen und Beobachter. Der NATO-Gipfel in Den Haag am 24. und 25. Juni ist heute unser Thema.
Normalerweise ist dieses Treffen der Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Länder eine eher erwartbare Sache. Viele inhaltliche Punkte werden schon vorher besprochen. Beim Gipfel geht es dann vor allem ums Finalisieren und ums öffentliche Präsentieren.
Mit Donald Trump im Weißen Haus ist aber wenig überhaupt noch erwartbar. Zu den vielen, vielen Äußerungen der vergangenen Monate gehörten die Forderung nach einem 5%-Ziel in der NATO, also 5 statt 2, einer stärkeren europäischen Autonomie in der Sicherheitspolitik und eine offensichtliche Hinwendung zu Wladimir Putins Russland. Wie stabil die nun wiederum sein wird, das weiß momentan niemand so ganz genau.
Was bedeutet dieses Wechselbad der Gefühle für die NATO und den bevorstehenden Gipfel? Und wie muss und wird sich die Sicherheitsarchitektur in Europa in den nächsten Jahren verändern? Das und mehr können wir mit Liana Fix besprechen. Sie ist Politologin und Historikerin und beschäftigt sich derzeit als Fellow am Council on Foreign Relations in Washington, unter anderem mit den transatlantischen Beziehungen. Herzlich willkommen, Liana Fix.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es am Anfang gesagt, ein schicksalhafter Gipfel. Manche sprechen sogar vom wichtigsten NATO-Gipfel seit dem Ende des Kalten Krieges. Finden Sie, das ist angemessen oder doch ein bisschen zu hoch gehängt?
Also es wird auf jeden Fall einer der kürzesten NATO-Gipfel werden seit dem Ende des Kalten Krieges. Der Plan ist, dass das Ganze im Prinzip nicht mehr als ein Business-Meeting sein soll, ein Abendessen mit dem König, danach eine Working-Session, eine Arbeitssitzung, darauf folgend am Morgen und dann schnell wieder eine Abreise, weil die europäischen NATO-Alliierten Angst haben, dass es eine Wiederholung der Eskalation beim NATO-Gipfel in Brüssel 2018 geben wird, wo Donald Trump ja den Alliierten vorgeworfen hat, dass sie nicht genug ausgeben für Verteidigung und wenn sie das nicht ändern, er die NATO verlassen könnte. In all den Gesprächen, die ich bisher hatte in Brüssel, in Den Haag, sind die Europäer relativ optimistisch. Und der Grund ist, dass es eben einen Plan gibt, wie man die 5% Verteidigungsausgaben, die Trump fordert, erreichen kann. Und weil sie darauf hoffen, dass es eine gute Arbeitsbeziehung gibt mit der Trump-Administration, aber auch mit Trump selbst. Das heißt aber natürlich nicht, dass dieser Gipfel nicht skalieren kann, entweder wenn es um die Themen Ukraine geht oder um die Themen Zölle oder auch die Situation im Nahen und Mittleren Osten. Das heißt, positiver Optimismus, vorsichtiger Optimismus, aber mit diesem US-Präsidenten gibt es immer eine disruptive Eskalationsgefahr.
Da wollte ich gerade noch fragen, Frau Fix, weil wir nehmen heute einen Tag nach dem G7-Gipfel in Kanada auf, von dem Trump früher abgereist ist, überraschend, und sagt, es war jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem war es überraschend. Wie hoch ist denn das Potenzial eines Überraschungsmoments in Den Haag? Und wie viel, zweite Frage, hängt von diesem Gipfel eigentlich noch ab, wenn es jetzt nur noch so ein Business-Meeting, wie Sie gesagt haben, sein soll?
Der Gipfel soll vor allem aus Sicht der europäischen Alliierten ein Zeichen senden, auch an die Gegner, also auch an Moskau, auch an Peking, dass die NATO weiterhin alive and kicking ist, wie man sagen würde. Also, dass die NATO nicht unterminiert wird mit einer Präsidentschaft von Donald Trump. Das ist das, was die Europäischen und Alliierten sehen wollen. Aber natürlich gibt es genug Streitpunkte. Ein Riesenstreitpunkt ist zum Beispiel, wie die USA und insbesondere Donald Trump gerade auf Russland guckt. Letztes Jahr beim Washington-Gipfel wurde beschlossen, dass es eine Russland-Strategie der NATO geben soll. Die hat man jetzt begraben, weil man sich einfach nicht sicher ist, dass man eine gleiche Gefahrenwahrnehmung hat mit den USA. Nach Medienberichten soll es zwar ein Kommuniqué, ein Abschlussstatement geben des NATO-Gipfels, aber dort wird Russland auch nicht als Aggressor genannt. Donald Trump war auch zögerlich, verschärfte Sanktionen gegenüber Russland zu ergreifen und jetzt nochmal gesagt, naja, dann sollen die Europäer das doch machen. Und er hat außerdem auch gesagt, dass die Ukraine keinen Platz in der NATO hat. All diese Punkte, wenn sie aufkommen beim Gipfel und wie gesagt, die Europäer versuchen es hauptsächlich auf die Verteidigungsausgaben zu fokussieren, um eben eine Erfolgsgeschichte aus dem Gipfel zu machen. Aber wenn diese Themen Russland, Ukraine aufkommen, zum Beispiel indem die US-Seite plötzlich fordert, den NATO-Russland-Council wiederzubeleben, das ist etwas, was wahnsinniges Sprengpotenzial hat und bereits von der Administration angedacht worden ist in der Vergangenheit. Und natürlich letzter Punkt, Abzug von US-Truppen wäre natürlich auch etwas, was ein riesiges Sprengpotenzial hätte.
Aber glauben Sie, das ist dann auch die kommunikative Strategie oder diplomatische Strategie der Europäer? Einfach so die Themen, wo man den Eklat fürchten muss, zu umschiffen und sich eben, wie Sie sagen, auf die Verteidigungsausgaben zu konzentrieren?
Genau, das ist die Strategie. Also einfach alle anderen Themen ignorieren, solange Ukraine und Russland nicht explizit diskutiert werden in dem Abschlusskommuniqué, gelten ja die bisherigen Dokumente. Das heißt, das NATO-strategische Konzept von 2022, die offene Tür, solange die nicht geschlossen wird für die Ukraine, gilt sie de facto natürlich einfach weiter. Das heißt, man ignoriert einfach all diese Themen und versucht einfach alles zu umschiffen, was Eskalationsgefahr hätte. Natürlich haben auch gewisse Vertreter der US-Regierung, wie zum Beispiel der US-amerikanische NATO-Botschafter Whitaker, auch den Europäern signalisiert, dass wenn es irgendwelche Veränderungen der US-Präsenz in Europa geben wird, dass das graduell passieren wird in Kooperation mit den Europäern. Die 100.000 Truppen, die gerade in Europa stationiert sind, wenn die reduziert werden. Das heißt aber lange nicht, nur weil die das kommuniziert haben, dass das auch das ist, was Donald Trump am Ende machen oder sagen wird. Deswegen kann man sich eben immer nur 50% auf die Aussagen der Offiziellen verlassen und zu 50% muss man damit rechnen, dass Trump etwas völlig anderes tun wird.
Apropos Prozent, ich würde gerne noch mal einen Moment bei dem 5%-Ziel bleiben. Wir sind ja alle alt genug, um uns daran zu erinnern, dass das 2%-Ziel mal eines war, wo nicht alle NATO-Mitglieder irgendwie mit einverstanden waren, was sie auch gar nicht erreichen konnten. Jetzt sind die 5% wohl ausgemachte Sache für den NATO-Gipfel. Vorfix, nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit. Wie kam es denn zu dieser, sagen wir mal, Kehrtwende?
Ja, 5% ist das, was Donald Trump sehen wollte. Ganz typisch in seiner Verhandlungsstrategie hat er einfach eine hohe Zahl in den Raum gestellt. Die USA selber geben nicht 5% für Verteidigung aus, um die Europäer unter Druck zu setzen. Und hat der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte es allerdings recht elegant gespielt. Er hat nämlich diese 5% aufgeteilt in 3,5% auf der einen Seite und 1,5% auf der anderen Seite. Diese 3,5% sind echte Verteidigungsausgaben, also innerhalb der engen NATO-Kriterien, die auch für die 2% gelten, wobei man auch da sagen kann, dass es da auch schon einige Flexibilität gibt. Deutschland hat ja auch einiges reingerechnet in diese 2%, zum Beispiel Rentenausgaben, Kinderbetreuung von Soldaten und so weiter und so fort. Die übrigen 1,5% werden noch breiter gefasst sein. Also diese 1,5%, da geht es um militärische Mobilität, das heißt Infrastruktur, Brücken können repariert werden, Cybersicherheit, Ukraine-Unterstützung kann da reingerechnet werden. Und das heißt am Ende, aus Sicht der Europäer, wäre das Idealszenario, wenn diese 1,5% eigentlich gar keine zusätzlichen Ausgaben bedeuten, sondern nur eine Verrechnung von dem, was man sowieso macht und nur die 3,5% zusätzliche Ausgaben sind. Die 3,5% kann man wiederum schon eher rechtfertigen mit einem Verweis auf kalte Kriegszeiten, wo durchaus 3,5% nicht unüblich war. Und man kann es damit auch rechtfertigen, weil eben die NATO neue Pläne aufgestellt hat, wie die Alliierten operativ zur NATO beitragen müssen und sich gegen Russland potenziell zu verteidigen. Und laut diesen Plänen ist 3,5% das notwendige Ausgabenziel. Also es ist, die Idee ist nicht nur zu präsentieren, als wir schmeicheln hier Trump, sondern 3,5% sind auch tatsächlich in unserem verteidigungspolitischen Interesse.
Also wenn Sie sagen, da geht es darum, das auch ein Stück weit rechtfertigen zu können, dann spielen Sie darauf an, dass man das eben vor der einheimischen Bevölkerung der europäischen Gesellschaft auch irgendwie schmackhaft machen muss. Ist es am Ende für die nationalen Haushalte also gar nicht so spürbar, wenn Sie erklären, 1,5 sind sowieso sehr weit gefasst und auch die 3,5 kann man so ein bisschen breiter auslegen?
Ja, die 3,5 sind schon signifikant. Ich meine, das ist ja fast eine Verdopplung. Also nur 23 von den 32 haben ja die 2% erreicht. Also es gibt ja immer noch einige NATO-Staaten wie Spanien, die zum Beispiel erst Ende des Jahres 2% erreichen werden und 3,5 ist de facto fast eine Verdopplung. Für Deutschland ist das natürlich einfacher, weil wir jetzt die fiskalische Flexibilität haben. Wir können Verteidigungsausgaben, Schulden finanzieren. Das ist natürlich ein riesen Plus, weil Deutschland damit in die Verteidigungsindustrie investieren kann und so weiter. Andere Staaten sind bereits so verschuldet, wie zum Beispiel Italien, Spanien, aber auch zum Teil Frankreich oder auch Belgien, dass sie eben nicht nochmal so viele Schulden aufnehmen können, um zu diesen 3,5% zu kommen. Und deswegen gibt es eben diese Gruppe der 10 in der NATO, die argumentieren, wir wollen diese Erhöhung der Verteidigungsaufgaben auf mindestens 10 Jahre strecken, bis 2035. Mark Rutte möchte das bis 2032 sehen oder zumindest Donald Trump versprechen, dass es bis 2032 dauert, also nur 7 Jahre. Und die Gruppe der 10 von diesen Staaten, deren Argument ist eben zu sagen, in 7 Jahren ist das völlig, völlig unrealistisch. Und natürlich ist es am Ende ein Versprechen, was man abgibt, aber das kann natürlich von Populisten innenpolitisch genutzt werden, die sagen, okay, und was genau wollt ihr jetzt kürzen bei Renten und sozialer Absicherung, um Verteidigungsausgaben zu erreichen? Das Argument haben wir ja schon wiederbelebt gesehen in der SPD-Fraktion und werden das ja auch wiedersehen.
Können wir davon ausgehen, dass Trump mit diesen 5% zufrieden ist oder wird er da einfach irgendwann eine neue Zahl in den Raum stellen?
Ich glaube, er wird erst einmal damit zufrieden sein, dass er etwas erreicht hat. Allerdings hat er immer wieder in der Vergangenheit auch gesagt, dass er echte Verteidigungsausgaben sehen will. Und deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, ob diese 1,5%, ob er nicht doch sich daran aufhängt und irgendwie sagt, naja, diese 1,5%, das ist nicht real, das möchte ich doch nochmal anders sehen. Seine Leute verhandeln das jetzt so und versuchen auch diese 1,5% nicht zu weit zu fassen, damit es nicht irgendwann absurd wird. Aber am Ende wird er entscheiden, was für ein Briefing er bekommt, wer mit ihm darüber redet, ob er das akzeptabel findet oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt gleich sofort ein neues Ziel kommt. Auf der anderen Seite, wer weiß, also ich meine, auch bei den Zöllen ist es immer weiter in absurde Höhen eskaliert. Verlassen kann man sich darauf auch nicht.
Man kann sich nicht darauf verlassen, sagen sie. Und es gibt ja so eine Art Drehbuch, Fahrplan, das Project 2025, was also eben ja eine Grundlage für Trumps Präsidentschaft gelesen worden ist. Und da war die Rede von einer, Zitat, ruhenden NATO. Ist das eine Strategie, die immer noch denkbar ist? Oder deuten Sie die Zeichen jetzt doch so, man hat sich einigermaßen ja angenähert wieder oder zusammengerissen, dass es vom Tisch ist?
Ja, nur wenn man relativ optimistisch auf diesen Gipfel jetzt blickt von europäischer Sicht, heißt das nicht, dass langfristig die Probleme vom Tisch sind. Und wir haben dann gar nicht darüber gesprochen, dass Trump Grönland gedroht hat, nur weil er eine Weile Grönland schon nicht mehr gedroht hat, beziehungsweise dem NATO-Mitglied Dänemark. Das würde natürlich die NATO im Kern in Frage stellen. Die schlafende NATO, das existiert durchaus weiterhin als Idee. Es hat unterschiedliche Ausformen, je nachdem, ob man das Pentagon fragt, was die möchten, ob man das Weiße Haus fragt oder Marco Rubio im Außenministerium fragt. Aber was alle sagen ist, nach diesem Gipfel wird eine Veränderung der US-Truppenpräsenz in Europa kommen. Das ist ja genau das, was die Idee hinter dieser schlafenden NATO ist oder auch in Heritage auch ausgearbeitet worden ist von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Pentagon sitzen, dass die USA dramatisch ihre Truppenpräsenz in Europa reduzieren wird und nur noch den Nuklearschirm behalten wird und eine minimale Truppenpräsenz. Das wird kommen bis zum Ende des Jahres. Da müssen sich die Europäer darauf einstellen. Die Frage aus europäischer Sicht ist, wie dramatisch wird der Abzug sein? Wie viele Truppen werden abgezogen? Wo werden sie abgezogen? Ein Abzug in Osteuropa würde ein ganz schlechtes Signal Richtung Moskau senden. Und was besonders besorgniserregend ist, dass diese Administration nicht unbedingt die Verbindung sieht zwischen der Präsenz von amerikanischen Truppen in Europa und der Glaubwürdigkeit des Nuklearschirms. Da hole ich einmal ganz kurz aus, aber die Idee war ja im Prinzip in kalten Kriegszeiten, wofür sich Helmut Schmidt und so weiter ja auch wahnsinnig eingesetzt hat. Wenn man keine US-Soldaten in Europa hat, die potenziell sterben könnten in einer Auseinandersetzung mit Russland, werden die USA nie Chicago oder irgendeine andere Stadt riskieren in einem Nuklearwaffenaustausch mit Abschlag mit Russland, um Europa zu verteidigen. Also die Idee der amerikanischen Soldaten in Europa ist aus europäischer Sicht, diese nukleare Abschreckung glaubhaft zu machen und Moskau, vielleicht auch Peking glaubwürdig zu machen, dass die Amerikaner wirklich Nuklearwaffen für den Schutz von Europa einsetzen werden und damit ihre eigenen Städte auf ihrem eigenen Staatsgebiet riskieren werden. So, und das scheint diese Administration nicht mehr wirklich zu glauben. In meinen Gesprächen mit Vertretern hieß es, naja gut, das heißt ja nichts, wenn wir Truppen abziehen. Was bedeutet das denn wirklich für die nukleare Präsenz? Und das ist schon besorgniserregend, weil das ist natürlich der Kern europäischer Sicherheit. Da können auch französische und britische Nuklearschirme das auch nicht ersetzen.
Der Kern europäischer Sicherheit, da sind wir bei einem wirklich, ja, bei einem der ganz, ganz harten Kerne dieses Themenbereichs. Was kann denn die sogenannte europäische Säule innerhalb der NATO vor diesem Hintergrund überhaupt realistischerweise leisten und bis wann, was wir immer hören und in der IP auch ganz oft geschrieben haben und Sie, Frau Fix, haben das auch oft gesagt, die Zeit ist knapp mindestens, ne? Und hoffentlich noch nicht zu spät, aber wenn man jetzt an Stichworte denkt wie an den Zustand der Armeen, den Personalmangel, nukleare Teile haben Sie gerade genannt, die Rüstungsproduktion etc., was kann diese europäische Säule überhaupt realistischerweise leisten?
tatsächlich gibt es signifikante Lücken, die die Europäer haben, die man ohne die Amerikaner gar nicht füllen kann. Also zum Beispiel können die Europäer nicht selbstständig Truppen vom Westen Europas in den Osten Europas transportieren, weil sie einfach diese Airlift Capabilities, so heißt das, also diese Truppentransportkapazitäten, haben sie nicht. Also gibt es einfach nicht in Europa. Noch dramatischer ist die Lage bei Satellitendaten. Die Europäer können nicht selber sehen, wenn es ein Kriegs- oder ein Schlachtfeld geben würde im Baltikum. Die Europäer haben keine eigene Intelligence, ISR, so nennt man das, keine eigene Infrastruktur, um überhaupt zu sehen, was auf dem Schlachtfeld passiert. Anderes großes Thema ist natürlich Luftbetankung. Flugzeug-zu-Flugzeug-Betankung in der Luft können auch nur die Amerikaner. Das sind alles riesige Lücken. Und was mich ein wenig überrascht ist, aber ich kann das nachvollziehen, ist, dass europäische Politiker momentan relativ wenig über Plan-B-Szenarien reden. Also Friedrich Merz hat das natürlich gemacht nach seiner Wahl, hat einmal gesagt, dass man unabhängig werden muss von den USA. Mittlerweile sagt das niemand mehr, weil viele europäische Politiker verstehen, dass es überhaupt nichts bringt, diese Rhetorik jetzt zu fahren, weil es überhaupt kein Szenario gibt, in dem man unabhängig und trotzdem geschützt sein kann in den nächsten mindestens 5, wenn nicht 10 Jahren. Deswegen ist die Strategie jetzt, sich Zeit zu kaufen, die Amerikaner drin zu halten in Europa für so lange wie möglich, wie man braucht, um selber diese Fähigkeiten sich anzuschaffen, damit man nicht völlig schutzlos ist. Und dann kann man immer noch sehen, ob die Zukunft der NATO ohne die USA sein wird, mit einer extrem reduzierten amerikanischen Rolle, ob es einfach nur, wie du Martin sagst, eine stärkere europäische Säule geben wird. Das ist sozusagen die Arbeitsgrundlage. Wir müssen sowieso investieren. Für welches Szenario wir dann am Ende investieren, das werden wir dann sehen. Aber in den nächsten 5 Jahren mindestens ist es völlig unvorstellbar, dass sich die Europäer selber verteidigen können. Deswegen brauchen wir auch gar nicht über Unabhängigkeit von Amerika zu reden.
Was ich mich in dem Zusammenhang noch frage, also Trump ist ja nicht der erste US-Präsident, der die europäische Autonomie fordert. Und trotzdem hat man manchmal so den Eindruck, ist es wirklich das? Also Sie sagen, es ist auch nicht realistisch, aber liegt es auch wirklich im Interesse der USA? Oder wissen Sie vielleicht auch selber nicht so ganz genau, was Sie sich jetzt eigentlich für eine Rolle für Europa wünschen?
Ja, genau das. Also auf der einen Seite möchte man, dass die Europäer nicht mehr eine Last sind für die USA, also sich selber stärker verteidigen können. Auf der anderen Seite flippen US-Offizielle aus, wenn es EU-Quoten oder europäische Quoten gibt, wie viel zukünftig von der Verteidigungsindustrie in Europa gekauft werden soll, wie viel von den Amerikanern. Sie wollen, dass weiterhin amerikanisch gekauft wird. Und sie wollen am Ende, dass Europa sich zwar selber verteidigen kann, aber immer noch auf das hört, was die USA ihnen sagen. Und das ist natürlich in einer Allianz-Klientel-Beziehung nicht ganz einfach, das so auszuspielen. Man muss aber auch sagen, dass von europäischer Seite europäische Politiker und auch deutsche Politiker da einfach über viele Jahre auch wahnsinnig unehrlich gegenüber ihren Wählern waren. Wenn man sich sozusagen das aus Wählerperspektive anschaut, Trump ist ja bereits in 2016 gewählt worden. Warum man jetzt 2025, also 10 Jahre später, erst anfängt darüber nachzudenken, wie viel man investiert, dass man sich selber verteidigen kann, das finde ich ist schwer zu erklären einem Wähler gegenüber, außer man sagt, ja, wir haben gehofft, es wird nicht so weit kommen. Das ist natürlich eine schlechte Basis. Und gleichzeitig wird dann aber eben auch nicht ehrlich kommuniziert, dass es die Möglichkeit eines autonomen Europas realistisch einfach gar nicht gibt. Wenn die USA aussteigen aus der NATO, werden wir in einem Europa leben, in dem wir entweder Russland besänftigen müssen oder Appeasement betreiben müssen, wenn wir uns nicht verteidigen können, oder mit dem Risiko russischer Erpressung und militärischer Gewalt leben müssen. Und die sicherheitspolitische Realität wird Wählern weiterhin aus meiner Sicht nicht ausreichend zugemutet.
Da kann man kurz einflechten, dass es sich in diesen Tagen zum 10. Mal jährt, dass Trump diese goldene Rolltreppe runtergeglitten ist in seinem Hochhaus und dass wir von einer Ära von 10 Jahren jetzt schon sprechen tatsächlich.
Wahnsinn, ja.
Wir haben gelernt vorhin, dass die kritischen Themen umschifft werden sollen auf dem NATO-Gipfel. Eines der kritischen Themen ist die Ukraine. Was können wir denn in Sachen Ukraine-Unterstützung überhaupt erwarten von diesem Gipfel?
Die größte Sorge der Europäer ist natürlich, dass das Unterstützungspaket der Amerikaner auslaufen wird zum Ende des Sommers. Also das, was vom Kongress beschlossen worden ist, noch in beiden Zeiten, das wird dem Ende zugehen. Das bedeutet nicht, dass Russland sofort in Kiew stehen wird. Die Ukrainer können 40% ihrer militärischen Notwendigkeiten selber produzieren. Trotzdem gibt es natürlich Dinge wie Patriot-Missiles, die für die Luftverteidigung wichtig sind, die einfach ohne die Amerikaner nicht funktionieren und den Ukrainern nicht bereitgestellt werden können. Das heißt, ein ganz großes Ziel ist zu überlegen, okay, können wir das kaufen? Können wir das von den Amerikanern kaufen und den Ukrainern bereitstellen? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es ein weiteres Unterstützungspaket geben wird für die Ukraine, selbst wenn wir jetzt diesen Minerals Deal haben, der ja aus Donald Trumps Sicht zu einer Art Rückversicherung für den US-Steuerzahler ist, das ist einfach trotzdem sehr niedrig. Also wie kann man die Ukraine weiterhin mit den Waffen, die aus den USA kommen, unterstützen? Können die Europäer das kaufen und den Ukrainern liefern? Der zweite Punkt ist natürlich aus europäischer Sicht, wie kann man Donald Trump in diesen Verhandlungen, wenn man es so nennen will, dazu bewegen, mehr Druck auf Russland auszuüben und anzuerkennen, dass nicht die Ukraine das Problem ist, sondern dass Russland das Problem ist. Da hat Friedrich Merz dran gearbeitet, als er hier war, auch nicht besonders erfolgreich. Der Kongress ist auf der Seite der Europäer, hat ja dieses sehr strikte Sanktionsgesetz ausgearbeitet gegenüber Russland, was Donald Trump nur aufnehmen müsste, aber sich weigert, das anzunehmen und aufzunehmen. Das heißt, das sind die wichtigsten Punkte, an denen die Europäer versuchen zu arbeiten, um diese ganzen Gespräche über einen Waffenstillstand und so weiter in irgendeine Richtung zu lenken, die der Ukraine erlaubt, sich auch über den Sommer hinaus selbst zu verteidigen.
Jetzt ist noch unklar, ob der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky überhaupt zum Gipfel anreisen wird, eingeladen wird. Trump hat eigentlich gesagt, nein. Welche Signalwirkung hätte dann eine solche Nicht-Einladung Zelenskys?
Also die Frage ist so ein bisschen, was mehr schadet und was mehr nutzt. Also auf der einen Seite will man auch nicht Zelensky da haben, wenn im Prinzip nichts für die Ukraine, sondern alles nur gegen die Ukraine bestimmt wird. Also wenn die Ukraine nur sozusagen eine Ehrenerwähnung findet im Kommuniqué, aber sonst nichts zur Unterstützung der Ukraine beschlossen wird, die NATO-Perspektive der Ukraine nicht diskutiert wird oder von Trump sogar öffentlich abgelehnt wird. Also man will keine Demütigung des ukrainischen Präsidenten und man will auch keine Eskalation zwischen Zelensky und Trump. Es gab zwar jetzt auch positive Treffen im Vatikan, aber natürlich erinnern sich alle an das Oval Office-Treffen, was einfach nur wirklich dramatisch schiefgegangen ist. Zelensky hat auch seine Lektion daraus gelernt, was auch wichtig ist. Merz auch, hat ja relativ wenig gesagt im Oval Office, was die bessere Strategie sicherlich war. Das heißt, es ist zwiegespalten. Auf der einen Seite will man natürlich die Ukraine nicht ausschließen, auf der anderen Seite sollte es nicht nur eine leere Teilnahme sein oder auch vor allem nicht noch die eine Eskalationsmöglichkeit zwischen Trump und Zelensky eröffnen, weil am Ende ist es für die Europäer erst einmal ein Gipfel, der ihre eigene Sicherheit sichern soll. So brutal muss man das sehen. Und erst in zweiter Linie geht es um die Unterstützung der Ukraine.
Wenn die Staats- und Regierungschefs der NATO nun zusammenkommen, welche Rolle spielt denn dann China in diesen Gesprächen? Weil für Trump und für die USA generell hat sich ja China so ein bisschen zum Kontrahenten Nummer 1 entwickelt. Ist das vielleicht ein weiterer Bereich, in dem die NATO-Staaten mehr oder weniger gespalten sind?
Ja, tatsächlich ist die China-Politik der Administration bisher komplett verwirrend. Also alle haben eigentlich erwartet, dass Trump der größte China-Kritiker sein wird, wie auch in seiner ersten Amtszeit. Die China-Kritiker hier in der Stadt sind aber enttäuscht, weil es momentan, so wie es aussieht, könnte man sich genauso gut vorstellen, dass Donald Trump Taiwan im Stich lässt, wie dass er für Taiwan in den Krieg zieht. Beides ist möglich. Er hat noch keine geformte China-Politik. Er versucht, Deals mit Xi Jinping zu machen. Im Prinzip hat er auch nichts gegen eine chinesische Einflusssphäre. Das ist ein Konzept, was ihm eigentlich relativ einleuchtet. Gleichzeitig ist natürlich die ganze Stadt gegen ihn. Also wenn es einen einigenden Faktor oder ein einigendes Thema in Washington gibt, dann ist es die Erkenntnis, dass China die größte Bedrohung für die USA ist. Und das spiegelt sich auch wieder im Umgang mit den Europäern. Die Europäer haben in Washington letztes Jahr beim NATO-Gipfel sehr viel Druck bekommen, dass sie endlich anerkennen, dass China der Hauptunterstützer ist für Russlands Krieg. Und das ist weiterhin so. 80% der Fälle, wo die Russland-Sanktionen vermieden oder umgangen werden, gehen durch China. Ohne China könnte Russland nicht diesen Krieg weiterführen. Ohne China könnte Russland sich auch nicht militärisch rekonstruieren in einen Zustand, in dem es auch weiterhin NATO-Staaten bedrohen kann. Und jetzt, wo der US-Druck abgefallen ist, machen die Europäer auch nichts mehr. So brutal muss man es sagen, weil aus europäischer Perspektive es jetzt natürlich Stimmen gibt, die sagen, naja gut, aber können wir wirklich in zwei Fronten Auseinandersetzungen mit den USA und mit China verantworten? Ist China nicht doch der vernünftigere Partner? Es gibt zwar in von der Leyen eine Person, die das nicht so sieht und die vor der Gefahr warnt, ökonomisch und sicherheitspolitisch von China, aber die transatlantische Zusammenarbeit zu China, die Biden wirklich versucht hat voranzubringen, die ist zusammengebrochen.
Jetzt haben wir eine Weile über die Erwartungen für diesen Gipfel gesprochen. Zum Schluss der Ausblick für die Zeit danach. Was glauben Sie, der Gipfel, wir haben es gehört, wird eher so eine Art Business-Meeting. Was passiert, was ist das dann für ein Startpunkt? Wie geht es danach weiter? Welche Weichen müssen dann in den nächsten Monaten, aber auch in den nächsten Jahren gestellt werden?
Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, will man so einen Gipfel überhaupt wieder haben, weil es nirgendwo geschrieben steht, dass man überhaupt jährlich NATO-Gipfel haben muss, wo alle Heads of State and Government, also wo alle Regierungs- und Staatschefs überhaupt da sind. Das ist etwas, was sich etabliert hat mittlerweile, auch gerade mit Russland und Ukraine. Aber es könnte einfach smarter sein, diesen Gipfel nicht zu wiederholen. Nächstes Jahr würde es in der Türkei stattfinden und stattdessen Außenminister oder Verteidigungsminister zu schicken. Gerade weil diese persönlichen Begegnungen mit einer Persönlichkeit wie Donald Trump eben einfach wirklich Eskalationsgefahr bergen. Und das zweite große Thema wird natürlich Ukraine-Russland nach dem Gipfel sein. Das haben wir schon diskutiert. Die große Frage nach dem Gipfel wird sein, wann ziehen die Amerikaner Truppen ab aus Europa? Wann treffen sie die Entscheidung? Wann wird die Entscheidung umgesetzt? Wie viele Truppen werden das sein? Werden das nur die 20.000 sein, die Biden nach der Invasion der Ukraine neu stationiert hat? Oder werden das mehr sein? Wo werden sie abgezogen? Wie reagieren wir darauf? Werden wir rechtzeitig informiert? Und so weiter. Moskau wird das sehen als eine US-Abkehr von Europa. Und das müssen die Europäer versuchen zu managen, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das wird das große Thema bis zum Ende des Jahres sein.
Sagt Liana Fix vom Think Tank Council on Foreign Relations in Washington DC. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Dann versuchen wir mal, wie immer zum Ende einer jeden Episode, dieses Gespräch zusammenzufassen, nochmal Revue passieren zu lassen, was uns besonders in Erinnerung geblieben ist. Bei mir war das einmal diese Strategie des Ignorierens, die Europäer auf dem NATO-Gipfel ja wahrscheinlich zwangsläufig fahren müssen. Also ein bisschen so umschiffen alles, was problematisch werden könnte. Und wenn man nicht drüber redet, dann gilt einfach noch das, was man irgendwann mal beschlossen hat. Und das geht dann auch einher mit dieser Strategie des Zeitkaufens. Also ich finde, es ist nochmal sehr deutlich geworden, ja, wie abhängig wir einfach in sicherheitspolitischen Fragen von den USA sind. Auch sehr plastisch hat Liana Fix das, finde ich, nochmal gemacht mit diesen signifikanten Lücken bei Truppenverlegung, Satellitendaten, Luftbetankung. Also, dass eine wirkliche Unabhängigkeit einfach nicht realistisch ist und deswegen eigentlich auch die Strategie sein muss, jetzt erstmal Zeit zu kaufen. Martin, wie ging's dir?
Ein Business-Meeting, hat sie gesagt, ein Business-Meeting in einer rasenden Zeit. Da ist so viel passiert in den letzten Monaten, dass wir gar nicht mehr richtig auf dem Schirm hatten, finde ich, wie ungeheuer eigentlich die Tatsache ist, dass die NATO keine gemeinsame Gefahrenwahrnehmung mehr hat. Ne? Wie sie gesagt hat, dass das irgendwie die NATO, ich meine, das ist eigentlich stärkste Militärbündnis der Welt, dass dieses Konzept der Dormant-NATO nicht aus der Welt ist, also der schlafenden NATO, das fand ich interessant. Und das nochmal zu verlängern, Katharina, was du gesagt hast, dass aufbauend auf dieser Unehrlichkeit gegenüber den Wählern, dass wir ganz lange einfach, oder was heißt wir, dass die Politik ganz lange den Wählern nicht gesagt hat, woran man eigentlich ist in Sachen Sicherheit und Verteidigung, dass daraus eigentlich nichts gefolgt ist, was die Kommunikation der großen Nöte, die wir jetzt haben, dieser Fähigkeitslücken so ungeheuer schwer macht und dass es keinerlei Plan-B-Rhetorik gibt. Das wäre noch mein letzter Punkt, dass hier die Leute jetzt nicht mehr sagen, wie machen wir das denn eigentlich ohne die Amerikaner, sondern lieber erstmal, wie du gesagt hast, Zeit kaufen und dann hoffen, dass man irgendwie durchkommt, möge es gut gehen. Und damit endet unsere heutige Episode von Pott und die Welt. Hinweisen darf ich Sie in Sachen NATO und Sicherheit noch auf zweierlei, nämlich zum einen auf aktuelle Texte auf unserer Homepage www.internationalepolitik.de und zum zweiten auf unsere neue Printausgabe, die ab dem 28. Juni am Kiosk und online sein wird, mit einer Reihe interessanter Beiträge rund um das Thema europäische Sicherheit.
Und die nächste Folge unseres Podcasts kommt am 3. Juli. Für heute erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich bin Martin Bielecki. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben.